Gottesdienst vom 30.08.2015, diesmal mit Frau Predikantin Teicher.
Schon gemerkt, ich konnte es gar nicht erwarten, dass ich meine Freude über dieses wunderschöne Blumengesteck zum Ausdruck bringen konnte. Haben wir nicht einen wunderbaren Schöpfer? In diesem Sinne möchte ich Sie als Gemeinde ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Unser Pfarrer ist in seinem wohlverdienten Sommerurlaub und deshalb auch ganz herzlich begrüßen möchte ich dann Prädikantin Teicher, die uns heute durch diesen Gottesdienst führt. Danke im Voraus und auch für das Orgelspiel ganz herzlichen Dank. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bitte schön.
Ich begrüße Sie alle auch recht herzlich zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, wieder einmal hier in Busan den Gottesdienst zu halten. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Sie sind also, die meisten von Ihnen, ausgeruht, entspannt, gut gelaunt und freuen sich an der wundervollen Natur, an diesem herrlichen Spätsommermorgen, an dem Sonnenschein. Sind voller Gefühle der Dankbarkeit, denen Sie in diesem Gottesdienst auch Ausdruck verleihen wollen. Oder sind Sie müde, ausgelaugt, nach einer vielleicht schlaflosen Nacht, weil Sie nicht zur Ruhe kommen konnten und wachgehalten wurden von Ängsten und Sorgen? Und da kann einen der Sonnenschein auch nicht immer erreichen. Sind Sie vielleicht voller Zweifel und Fragen? Alle diese Gefühle haben Platz in unseren Gottesdiensten. Jeder und jeder von uns hat seinen Platz in diesem Gottesdienst. Und die gemeinsame Feier unseres Glaubens an Gottes Wort will jeden von uns erreichen. Deshalb feiern wir den Gottesdienst in seinem Namen. Ich möchte mich an dieser Stelle gleich ganz herzlich bedanken bei allen Mitwirkenden. Das ist einmal der Herr Huber an der Orgel, Frau Häusler für den Lektorendienst, Frau Brehm für den Leserdienst. Und an Frau Pfalzer für die ganze Vorarbeit. Vielen Dank. Singen wir miteinander das erste Lied, die Nummer 355, Mir ist Erbarmung widerfahren.
Thank you. Wir Menschen machen Fehler tagtäglich. Kleine, die schnell vergessen sind, und große, die weitreichende Folgen nach sich ziehen. Auf viele Fehler weisen uns unsere Mitmenschen ganz schnell hin. Und auch wir sind oft gleich dabei, die Schwachstellen des anderen zu entdecken und aufzudecken. Doch lasse ich lieber den Splitter im Auge des anderen und kümmere mich um den Balken in meinem eigenen. Und so spreche ich: Es tut mir leid. Gott, sei du mir, Sünder, gnädig.
Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Gott hat sich unser erbarmt. Er lässt uns mit unseren Fehlern, unserer Schuld nicht hängen. Er trägt sie mit und gibt uns die Möglichkeit, aus ihnen zu lernen. Jesus hat uns durch seinen Tod diese Chance für jede Schuld geschenkt. Wer daran glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen.
Amen.
Sprechen wir im Wechsel miteinander den 27. Psalm. Es ist die Nummer 801.15 im Gesamten.
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Lass mich nicht und tu nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meine Seelenkraft. Vor wem sollte ich mir rauben?
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich.
Du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil.
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen.
Heil des Herrn, sei getrost und unversagt und Heil des Herrn.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Lass mich nicht und tu nicht von mir die Hand ab. Gott, mein Heil. Kyrie eleison.
Wie es in einem riskanten Lied geschrieben ist. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Dir gebührt unser Dank, der du uns reichlich mit guter Ernte und wenig mit notwendigem Regen gesegnet hast. Wir danken dir für den Sonnenschein, sowie für kühle Bäche und Flüsse. Herr, sei uns gnädig, dein Wort immer besser zu verstehen. Ich befehle dir unsere Gemeinde, unsere Stadt und unser Land an. Segne die Liebenden und die Trauernden, die Kinder, die Senioren. Sei bei den Kranken und Behinderten, bei allen Ärzten und Pflegern. In besonderer Weise denke ich an all die Flüchtlinge in ihren verzweifelnden Lagen. Herr, wir wissen aber, wer seine Zuversicht auf dich setzt, den verlässt du nicht.
Die Epistel für den heutigen Sonntag, 13. Sonntag nach Trinitatis, lesen wir aus 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Gottes Liebe und die Liebe zum Nächsten. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer seinen Bruder liebt, beweist damit, dass er ein Kind Gottes ist und Gott wirklich kennt. Wer aber den anderen nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch Christus ein neues und ewiges Leben bekommen. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, wird sichtbar, dass Gott uns liebt und wir von seiner Liebe erfüllt sind. Lasst uns darauf antworten mit unserem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Bitte nehmen Sie wieder Platz, wir singen Lied Nummer 125.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Burnout, zu Deutsch ausgebrannt, zählt in unserer heutigen Zeit mittlerweile zu den häufigsten Krankheitsbildern. Immer mehr Menschen melden sich krank mit der Diagnose Burnout. Manch einer ist vielleicht versucht zu sagen, meine Güte, erschöpft und ausgelaugt fühle ich mich auch manchmal. Aber trotzdem kann und muss ich doch meiner täglichen Arbeit nachgehen. Aber die Grenze zwischen einem normalen Gefühl des Ausgepowertseins, sag ich mal, und einem Gemütszustand, der in eine ernsthafte Depression führen kann, ist fließend. Ich möchte mir nicht anmaßen wollen, Menschen entsprechend zu beurteilen. Ich weiß nur aus eigener leidvoller Erfahrung, dass eine Depression einen erahnen lässt, was Hölle ist. Ganz neu ist diese Krankheit nicht. Früher sprach man halt von der Schwermut. Unser Predigttext, den ich meiner Predigt zugrunde gelegt habe, handelt von einem Menschen, auf den die Diagnose Burnout wahrhaft zutrifft. Es ist der Prophet Elia, von dem wir im ersten Buch der Könige lesen. Ich möchte Sie gerne mit hineinnehmen in diese Geschichte des Elia, die an manchen Stellen das ideale Drehbuch für einen biblischen Monumentalfilm abgeben würde. Elia ist ein Prophet ca. 850 Jahre vor Christus. Und seine Aufgabe ist wie die der meisten seiner Prophetenkollegen keine leichte. Denn er muss, wie etliche vor und nach ihm, dem Volk Israel immer wieder seinen Aberglauben vorhalten und den Menschen sagen, dass sie sich auf dem Holzweg befinden, wenn sie Bale anbeten, das heißt Fruchtbarkeitsgötter, Wettergötter, Götter für alle möglichen Anliegen. Angeführt werden diese Götzenkulte zur Zeit des Elia von keinem Geringeren als dem König selbst. Ahab heißt er. Und seine Frau Isebel unterstützt ihn dabei tatkräftig. Sie lässt auch hunderte von Priestern und Propheten des Volkes, des Gottes Israels umbringen. Nur circa 100 überleben, weil sie von helfenden Menschen versteckt werden. Einer von diesen Überlebenden ist Elia. Das Land und die Menschen leiden unter einer großen Dürre, weil es 2 Jahre lang nicht geregnet hat. Doch Elia wird von Gott immer wieder zu Quellen geführt. Er findet immer wieder Wasser und Brot zum Überleben. Und dann soll Elia dem König und dem Volk sagen, dass Gott es regnen lassen wird. Aber die Menschen glauben ja nicht mehr so recht an ihren Gott und springen weiter um irgendwelche Statuen herum und bitten diese um Regen. Da platzt Elia der Kragen und er will mit Gottes Kraft ein Exempel statuieren. Er lässt alle Baalpriester zum Berg Karmel kommen und ruft: Entweder der Herr ist Gott, dann folgt ihm, oder Baal ist Gott, dann folgt ihm. Und dann geht es um ein Brandopfer, das nicht von Menschenhand entzündet werden soll, sondern von göttlicher Hand. Auf der einen Seite der Holzhaufen und 450 Baalpriester, auf der anderen Seite der Holzhaufen und ein Elia. Die Spielregeln sind klar. Die einen sollen zu ihrem Baal rufen und Elia ruft zum Herrn. Wer von beiden als Antwort Feuer schickt, der ist Gott. Und das Volk schreit, ja, so soll es sein. Ganz generös, eigentlich überheblich, aber eben siegessicher, lässt Elia den Baalpriestern den Vortritt. Macht ihr den Anfang, ihr seid ja in der Überzahl. Und sie fangen an und veranstalten einen regelrechten Zirkus, aber ohne Erfolg. Gegen Mittag macht sich dann Elia über sie lustig. Ihr müsst lauter rufen, spottet er. Er ist doch ein Gott. Vielleicht denkt er gerade nach. Oder er musste dringend weg. Oder ist auf Reisen gegangen. Vielleicht hält er auch gerade seinen Mittagsschlaf. Ihr müsst ihn aufwecken. Und so geht dieses wahnwitzige Spektakel bis zum Abend weiter. Aber es kommt freilich keine Antwort. Und dann ist Elia an der Reihe. Er baut einen Altar und betet nur: Höre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist und dass du sie wieder auf dem rechten Weg zurückbringen willst. Da lässt der Herr Feuer herabfallen und nun schreit das Volk: Der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Ein Triumph für Elia. Die Baalpriester der Lächerlichkeit preisgegeben. Und er ist offensichtlich der Mann mit dem direkten Kontakt zu Gott. Man könnte sagen, ein Mensch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Doch leider geht die Geschichte anders weiter, als man sich wünschen würde. Elia scheint in einen Rausch zu geraten und lässt alle Baalpriester töten. Was ein Beweis der göttlichen Wahrhaftigkeit werden sollte, wird zum Blutbad. Aber nicht, weil Gott das will, sondern weil ein Mensch seine Macht missbraucht und Rache übt. Kurz darauf kommt der erlösende Regen, der wohl für alle gedacht war, auch für die Wankelmütigen, auch für die Fehlgeleiteten. Die, die Elia umbringen ließ, können es nicht miterleben. Und an dieser Stelle beginnt unser Predigttext. Ich lese ihn nach der Übersetzung der Guten Nachricht. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Juda, ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden, in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte: Steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte: Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Liebe Gemeinde, Elia ist fertig, fix und fertig. Es ist nicht nur die Angst vor der Rache der Königin, die ihn so niederdrückt. Diese Aktion am Berg Karmel hat seine Kraftreserven vollkommen aufgezehrt. Er kann nicht mehr. Er will nicht mehr. Er zieht sich in sich zurück, geht weg von den Menschen, auch von den ihm Wohlgesonnenen. Er geht in die Wüste. Ein sicherer Ort, um zu sterben. Und genau das möchte er, sterben. Er hat genug, es reicht ihm. Er, der so entbrannt war für seine Aufgabe, so Feuer und Flamme im Ausführen seines Auftrages, er hat sich verausgabt. ist ausgebrannt. Und ihm ist bewusst, dass er mit der Ermordung seiner Kontrahenten große Schuld auf sich geladen hat. Er erkennt, dass er keinen Deut besser ist als die anderen, die meinten, radikal sein zu müssen und Gottes Gerechtigkeit zur eigenen zu machen. Nun könnte er Gott um Verzeihung bitten und sich an die guten Erfahrungen erinnern, die er mit ihm gemacht hat. Aber wie es bei depressiven Menschen der Fall ist, gute Gedanken erreichen ihn nicht. Er wird beherrscht von seiner Verzweiflung und will nur eines: schlafen und vergessen und nichts mehr denken und fühlen müssen. Und so legt er sich unter die einzige schattenspendende Quelle, ein Ginsterbusch, und er schläft ein. Es ist schon eine Gnade, dass er schlafen kann. Denn das Überfordertsein, die trüben Gedanken, Ängste und Sorgen lassen einen nämlich in der Regel keinen erholsamen Schlaf finden. Und mit mangelndem Schlaf verstärken sich die Probleme immer mehr. Bei Elia passiert nun etwas Wundersames. Ein Engel weckt ihn und sagt: Hier ist Brot und Wasser, iss und trink. Es tut gut, wenn einem die alltäglichen Belastungen mal abgenommen werden, mal nicht kochen müssen oder waschen und bügeln oder das Auto putzen und die Kinder rumkutschieren. Es hilft zunächst einmal, wenn jemand da ist, der sagt: Bleib mal ein wenig liegen, ich mach dir was zu essen und dann schlaf noch ein bisschen. Es belastet nicht, wie wenn es der Fall wäre, wenn jemand sagen würde: Jetzt lass dich nicht so hängen, los jetzt, aufstehen, du musst etwas unternehmen, du musst dich ablenken, du musst, du musst, du musst. Der Engel Gottes verlangt in dem Moment nichts. Er ist da, er wacht, er passt auf. Ich bin überzeugt, solche Engel gibt es damals wie heute. Boten Gottes, die einfach da sind, die für uns beten, die zuhören, die uns nicht mit Ratschlägen bombardieren, die uns und unseren Gemütszustand wahrnehmen und akzeptieren können. Mit diesem Gefühl, dass er nicht alleine ist, gelingt es Elia noch einmal wegzudösen, sich vollkommen der Sorge eines anderen zu überlassen und im Schlaf Kraft zu tanken. Bis ihn der Engel wieder anstupst, ihn zur Stärkung auffordert und ihn dann wissen lässt, dass sein Lebensweg noch lange nicht zu Ende ist. 40 Tage und Nächte ist Elia zu seinem nächsten Ziel unterwegs. 40, das ist in der Bibel eine symbolische Zahl, die für Buße und Umkehr, für Vollendung steht. 40 Jahre wandert das Volk Israel durch die Wüste. 40 Tage und Nächte fastet Jesus in der Wüste, bis der Teufel ihn versucht. 40 Tage liegen zwischen Ostern und Himmelfahrt. Diese Zeiten sind gefüllt mit der Suche der Menschen nach sich selbst und nach Gott. Heute sagt man dazu vielleicht Therapie. Elias Therapie war erfolgreich. Er fand seine Ruhe. Er wurde nicht von Isabel getötet, sondern bekam von Gott noch die Zeit, seinen Nachfolger einzuarbeiten. Und Gott holte ihn zu einem Zeitpunkt zu sich, den Gott bestimmt hat und nicht Elia. Liebe Gemeinde, diese fast 3000 Jahre alte, fantastische Geschichte ist für den einen interessant, für den anderen vielleicht nicht. Mich hat sie sehr fasziniert. Das Wesen der Menschen hat sich in all den Jahrtausenden nicht geändert. Damals wie heute ist keiner gefeit gegen physische und psychische Probleme. Damals wie heute gibt es engagierte Menschen, die sich in ihrem Feuereifer oftmals selbst überschätzen. Menschen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr können. Menschen, die Fehler machen und die von ganz oben nach ganz unten fallen. Für mich aber ist das Wichtigste die Gewissheit, wer Gott vertraut, wird nicht tiefer fallen als in seine Hand. Und diese Hand schickt uns manchmal einen Engel. Amen. Gott schickt uns manchmal einen Engel. So lautet der Titel eines Songs des christlichen Liedermachers Siegfried Fietz. Dieses Lied möchte ich Ihnen nun zum Nachsinnen vorspielen.
Gar nicht sieht, mit dem Mund zusammen.
Lasst uns beten. Guter Gott, du bist an unserer Seite, auf all unseren Wegen und besonders dann, wenn wir Wüsten durchqueren. Dafür danken wir dir. Auch wenn wir das Vertrauen in uns selbst und andere verlieren, auch wenn wir mit dir hadern, halte uns fest, dass wir nicht aus deiner Hand rutschen. Wenn wir uns von allen verlassen fühlen, wollen wir uns auf dich verlassen. Wenn es uns gut geht und wir voller Tatendrang sind, lass uns dafür dankbar sein und bewahre uns davor, dass wir verächtlich auf die blicken, die eben nicht mehr weiter wissen. Halte die Schadenfreude von uns fern, die uns sagen lässt, der ist doch selbst schuld und hat es nicht anders verdient. Behüte uns davor, dass wir selbstgerecht werden und uns anmaßen, andere zu beurteilen und zu verurteilen. Lass bitte jeden, der von Sorgen und Ängsten gequält ist, Ruhe finden in dir, dass er dir sein Leben überlassen kann und sagen, ich kann nicht mehr, Herr, mach du. Wir befehlen dir alle kranken Menschen an, alle, die den Tod vor Augen haben, die, die nicht schlafen können vor Trauer und Einsamkeit. Wir bitten dich für alle, die unter der Herrschaft und der Willkür von Machthabern leiden, die sich selbst vollkommen überschätzen und eigenmächtig bestimmen, was Gesetz ist und was nicht. Manchmal würden wir uns wünschen, dass du Feuer machst und sagst, seht her, ich bin euer Gott und kein anderer. Du wirst es tun, wenn die Zeit dafür da ist. Aber eines tust du jetzt. Du schickst uns einen Engel, wenn wir ihn brauchen. Und wenn wir einer sein können, dann gebrauche uns. Amen.
Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie wieder Platz.
Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Die Einlagen der vergangenen Wochen betrug 275,04 €. Nähere Angaben finden Sie wie immer dann hinten ausgelegt. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Ich möchte da noch eins ansetzen. Der Herr segne auch die Geber, die an große Organisationen spenden, und er segne auch die Verwendung der Gaben, dass sie nicht in falsche Kanäle gehen. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Die Missionsgaben im Monat August sind für die Christusträger bestimmt. Der nächste Gottesdienst findet statt am Sonntag, den 6.9. um 9.30 Uhr in Buxach mit Lektor Gillard. Wie schon gesagt, ist Pfarrer Schineis seit 24.8. bis 13.9. in seinem Sommerurlaub und wird in dieser Zeit von Pfarrer Burkhard aus Steinheim vertreten. Die Telefonnummer steht auch hier mit dabei, 2906. Das Pfarramt ist wie üblich zu den üblichen Zeiten geöffnet. Ist sonst noch irgendwas bekannt zu geben? Ich möchte Ihnen auch noch dazu sagen, wir haben wieder unsere Flyer ausgelegt zum Alpha-Kurs. Bitte nehmen Sie es mit für diejenigen, wo Sie denken, ja, die könnte ich noch einladen. Wir beginnen am 15. September und würden uns freuen, wenn Sie mal vorbeischauen und sich's anschauen oder wenn Sie Interesse finden, diesen Kurs mitzumachen. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Lassen Sie uns als Segenslied Nummer 228 singen. Er ist das Brot, er ist der Wein.
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.